Ich lese uns den Predigttext aus dem 2. Thessalonicher Brief. Ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 5 bis 12, aber ich werde schon ab Vers 4 lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 4. Schreibt Paulus, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Und euch, dem Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Soweit Gottes Wort.
Lasst uns nochmal zusammen beten. Unser großer und herrlicher und gnädiger und gerechter Gott, wir wollen dir danken dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und wir bitten dich und flehen dich an, dass du durch dein Wort an uns wirkst. Tröste durch dein Wort und ermutige durch dein Wort und rette durch dein Wort und führe uns in dein Wort jetzt hinein. Amen. Gott, warum schaust du einfach nur zu und tust nichts? Warum siehst du das tägliche Unrecht an, das deine Gemeinde erdulden muss und du greifst nicht ein? Schon immer mussten Gottes Kinder unter diesen Fragen leiden. Asaf beobachtet im Psalm 73, den Gottlosen geht's so gut. Sie sind reich, gesund und dabei so arrogant und so böse. Sie schauen auf andere herab, sie verspotten sie, sie lästern über sie. Und auch wenn sie an Gott denken, werden sie nicht unruhig. Sie denken, der da oben bekommt eh nichts mit. Er sieht nichts, er hört nichts und er tut nichts. Damit kam Asaf nur sehr schwer klar und sagte sich, obwohl ich mit aller Kraft jeden Tag versuche, Gott treu nachzufolgen, ist mein Leben voller Schwierigkeiten und Kämpfe. Und jeder Start in jeden Tag ist schwer. Wie kann Gott es zulassen, dass es den Gottlosen so gut geht und mir so schlecht? Die Söhne Korachs erzählen im Psalm 42, ich muss so viel leiden, ich habe so viele Schmerzen, dass ich den ganzen Tag nur noch weinen muss. Die anderen fragen mich sogar, wo ist denn dein Gott, ist ihm dein Leben egal? Und das Schlimme ist, ich weiß selbst nicht, ich kann nur flehen in Vers 10, warum hast du mich vergessen, Gott? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Und David fragt in Psalm 13, Vers 2, wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Und als Jesus nach dem ungerechtesten Gerichtsverfahren der Menschheitsgeschichte zum Tod ans Kreuz verurteilt wurde, betete er kurz vor seinem Tod Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Nacht und du antwortest nicht und bei Tag du antwortest nicht und bei Nacht mir wird keine Ruhe. Und dann starb er am Kreuz, zu Unrecht, zum Tod verurteilt und hingerichtet. Und Gott sah zu und Gott verhinderte es nicht. Und seine Jünger, die all ihre Hoffnung in ihn gesetzt haben, waren völlig niedergeschlagen. Sie konnten nicht verstehen, wie ein solches Unrecht geschieht und Gott dazu offensichtlich schweigt. Warum, Gott, schaust du einfach nur zu und tust nichts? Die allermeisten von uns hier heute Morgen wurden sicher auch schon von dieser oder ähnlichen Frage umgetrieben. Manche unter uns, weil sie wirklich um ihr Leben bangen mussten oder um ihr Leben bangen müssen, aufgrund der Bosheit von gottlosen Menschen um sie her oder sogar ihrer Verwandten. Viele von uns aufgrund von anderen Ungerechtigkeiten oder boshaftem Verhalten von anderen, die uns die Freude im Leben nehmen wollen. Und wahrscheinlich trieb diese Frage auch immer wieder die Christen der Gemeinde in Thessalonich um. Gott, warum schaust du hier einfach nur zu und tust nichts? Sie hatten es sehr schwer. Von Anfang an wurden sie in ihrer Stadt verachtet und verspottet und verfolgt. Von diesem Jesus, an den sie plötzlich glaubten, wollten ihre Mitmenschen gar nichts wissen. Ja, nicht nur das, sie waren feindselig gegen sie. Viele waren früher ihre Freunde. Die Juden unter ihnen haben gemeinsam mit ihnen die Synagogen besucht. Sie haben viele schöne Feste miteinander gefeiert. Sie sind sich ständig auf den Straßen begegnet, haben miteinander gesprochen und sich fröhlich gegrüßt. Aber seit sie Jesus nachfolgen und zu dieser neuen Gemeinde gehören, war es aus mit ihren Freundschaften. Sie gingen sich aus dem Weg und sie wurden angefeindet und verlästert. Seit sie Jesus nachfolgten, ist das Leben viel schwerer geworden. Sie versuchten, Liebe zu säen, und was sie geerntet haben, war Hass. Und das, was sie Gutes taten, wurde nur mit Bösem vergolten. Es war sehr schwer für sie, in der Situation nicht bitter zu werden, nicht verzweifelt oder niedergeschlagen zu sein. Und es war für sie als junge Christen und als junge Gemeinde wirklich eine Versuchung, am Glauben und an Jesus Christus zu zweifeln. Warum schaut Gott bei diesem ganzen Unrecht einfach tatenlos zu? Ist ihm Gerechtigkeit nicht wichtig? Sie brauchten dringend Ermutigung und Trost. Und deswegen schrieb Paulus diesen Abschnitt, den wir heute betrachten. Und wir kommen zum ersten Punkt in diesem Abschnitt, zu Vers 5. Sei gewiss, was Gott tut, ist gut und richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus diesen zweiten Thessalonicher Brief irgendwie in die Hände bekommen hat und gelesen hat und dass er auch diesen Brief im Sinn hatte, als er über einige Briefe des Paulus geschrieben hat. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen. Was Andreas eben vorgelesen hat, waren im Deutschen 3 Sätze. Und direkt in Vers 5 begegnen uns auch schwer zu verstehende Formulierungen. Ich lese nochmal ab Vers 4. Wir rühmen uns euer in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet. Wie sollen wir verstehen, wie Paulus hier versucht, die Thessalonicher zu trösten und zu ermutigen? Ich werde gleich versuchen, einige Antworten auf diese Fragen zu geben. Aber vorher ein ganz grundsätzlicher Tipp von mir zum Umgang mit schwierigen Bibelstellen. Pass auf, dass du bei deinem Grübeln über die herausfordernden und rätselhaften Teile eines Abschnitts nicht die klar verständlichen und offensichtlichen Wahrheiten übersiehst. Oder andersrum, geh sicher, dass du immer zuerst die verständlichen Aussagen eines Abschnitts bestaunst und Gott dafür anbetest, bevor du dich an die Aufgabe machst, die schwierigeren Abschnitte zu verstehen. Was meine ich damit im Blick auf Vers 5 hier? Es ist hier die Aussage, Gottes Gericht ist gerecht. Ich finde so manches in Vers 5 schwierig, aber diesen Nebensatz, den kann man gut verstehen. Gottes Gericht ist gerecht. Wie Gott urteilt, was Gott tut, ist jederzeit bei allem, was er tut, gerecht und richtig und gut. Was Gott tut, ist niemals falsch, niemals schlecht, niemals unfair oder ungerecht. Die Geschwister in Thessalonich, die konnten davon nichts sehen. Sie haben jeden Tag gelitten unter dem Unrecht, was ihnen zugefügt wurde. Und es schien ihnen so, als würde Gott das alles egal sein, als würde er nicht eingreifen. Und wenn sie fragen, warum Gott dieses Unrecht zulässt, dann finden sie zwar keine einfache Antwort in diesem Brief, aber Paulus macht hier im Nebensatz klar, es kann auf jeden Fall nicht daran liegen, dass Gott sie vergessen hat, dass ihm ihr Ergehen egal ist. dass er auf das Unrecht der Menschen nicht achtet oder einfach wegschaut. Wir mögen keine einfachen Antworten finden auf die Frage, warum Gott dieses Unrecht zulässt. Aber eins ist klar, aufgrund dieser Aussage, es kann nicht daran liegen, dass Gott sich oder seine Haltung zu dir geändert hat. Gottes Wege mit dir als seinem Kind sind nur gut. In jeder Sekunde deines Lebens und in jeder Situation deines Lebens. Gott liebt dich so, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat und daran hat sich nichts geändert an dieser Liebe. Und Gott steht in jeder Sekunde und jeder Situation deines Lebens zu jedem Buchstaben sämtlicher Verheißungen, die er dir in seinem Wort gegeben hat. Also bevor du über den Rest von Vers 5 nachgrübelst und vielleicht auch ohne Antworten bleibst, staune über deinen Gott, über seine Liebe, seine Treue, seine Güte, seine Gerechtigkeit und bete Gott von ganzem Herzen an. Sing dann vielleicht noch ein Lied zur Ehre Gottes, bevor du dann weiter studierst. Und dann kannst du Gottes Wort weiter studieren in Dankbarkeit und Vertrauen auf seine Güte und im Bewusstsein deiner Begrenztheit. Und das wollen wir jetzt tun. Wenn in Vers 5 von dem gerechten Gericht Gottes die Rede ist, dann können wir, wie ich eben gesagt habe, weiter gefasst verstehen, Gottes Handeln, Gottes Urteilen, Gottes Entscheiden, Gottes Regieren. Es ist immer gerecht und immer richtig und immer gut. Und insbesondere ist es bei ihm gerecht, richtig und gut, dass er seine Kinder in Thessalonich für würdig erachtet, zu seinem Reich, zu seiner Gemeinde zu gehören. Die Frage ist jetzt, wie zeigt Gott seine Gerechtigkeit dadurch, dass er die Thessalonicher und dich durch solche Bedrängnisse gehen lässt? Was in Vers 4 sind die Anzeichen dafür, dass Gott immer gerecht, richtig und gut handelt und entscheidet und die zeigen, dass die Thessalonicher zum Reich Gottes gehören? Ist es das Ausharren und der Glaube der Gemeinde in Vers 4? Oder sind es die Verfolgungen und Bedrängnisse, die sie erdulden müssen? Als Zeichen für Gottes Gericht. Oder beides? Ich denke beides. Zum einen sind die Verfolgungen und Bedrängnisse an sich ein Anzeichen für Gottes Gerechtigkeit und dafür, zum Reich Gottes zu gehören. Denken wir daran, dass unser Herr Jesus im höchsten Maß zu Unrecht leiden musste. Und von Anfang an haben die Christen, die Nachfolger Jesu, das Verständnis gehabt, dass es eine Würde ist, durch die eigenen Leiden um des Evangeliums willen an den Leiden Jesu teilzuhaben. Wir haben dazu das Beispiel von Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 5. Sie werden gefangen genommen, sie werden verhört, sie werden wieder freigelassen, aber bevor man sie freigelassen hat, hat man sie nochmal kräftig ausgepeitscht. Eine Foltermethode der damaligen Zeit. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 41, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Sie haben sich darüber gefreut, weil das eine Möglichkeit war, mit Christus eins zu sein in seinem Leiden. Wir suchen es uns nicht freiwillig aus oder durch unweises Verhalten, dass wir ausgelacht werden oder verspottet oder verlästert werden. Aber wenn wir aufgrund dessen, dass wir dem Wort Gottes gegenüber treu leben und dass wir Jesus nachfolgen und das Evangelium bekennen, wenn wir aufgrund dessen zu Unrecht leiden, dann liegt es nicht daran, dass Gott tatenlos zuschaut oder seine Wege mit uns nicht mehr gut sind, sondern es ist eine Würde, an den Leiden Jesu teilzuhaben. Und somit gewissermaßen ein Anzeichen für Gottes Gerechtigkeit, für Gottes richtiges Handeln. Aber der zweite Bereich, auch das Ausharren und der Glaube der Thessalonicher in den Bedrängnissen und Leiden, sind ein Anzeichen für Gottes Gerechtigkeit und dafür, dass sie zu Gottes Reich gehören. Denn dass die Thessalonicher unter einem so großen Druck und in so starken Bedrängnissen es schaffen, im Glauben an Gott standhaft zu bleiben, das kann nur daran liegen, dass Gott mit Kraft in ihnen wirkt. Und das tut Gott nur in denen, die er in Jesus, in Gnade seines Reichs für würdig erachtet. Also, wenn die Thessalonicher in so großer Not ausharren, dann nur, weil Gott ihnen als seinen Kindern selbst die Kraft zum Ausharren gibt. Gott tut an ihnen das, was Petrus in seinem ersten Brief in einem Bild beschreibt. In Kapitel 1, Abvers 6. Stellt euch mal einen Arbeiter vor, der mit sehr kostbarem Material arbeitet, zum Beispiel Gold. Er erhitzt das Gold mit Feuer und bringt es auf genau die richtige Temperatur, sodass das Gold gereinigt wird. Das heißt, die Verschmutzungen im Gold verbrennen bei dieser Temperatur, dem Gold selbst geschieht aber nichts, weil die Temperatur genau die richtige Temperatur ist. Nach diesem Prozess ist das Gold reiner und kostbarer und schöner als vorher. Der Schmutz ist weg. Wichtig ist hier, dass der Arbeiter während dieses Reinigungsprozesses weiß, was genau die richtige Temperatur ist, sodass aus dem verunreinigten Gold reines und kostbares und sauberes Gold wird. Und so ist es auch bei Gott, sagt Paulus. Gott beurteilt und entscheidet, was genau die richtige Temperatur ist, was also genau das richtige Maß an Prüfungen und Bedrängnissen ist, um uns im Glauben wachsen zu lassen, um uns zu reinigen, um uns würdig zu machen, um der Berufung, zu der Gott uns berufen hat, würdig zu leben, um unseren Glauben reiner und kostbarer und wertvoller zu machen. Die Nöte, in die wir geraten, geraten ihm niemals außer Kontrolle. Im Gegenteil, sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott am Werk ist, dass Gott genau das Richtige tut, was notwendig ist, um jedem seiner Kinder, auch dich und mich, auf dem Weg durch dieses Leben in die Herrlichkeit zu führen. Deswegen, liebe Thessalonicher und liebe Immanuel-Gemeinde, wenn ihr unter dem Unrecht anderer Menschen leiden müsst, selbst wenn euer Leiden noch so groß ist, sodass ihr vielleicht Tag und Nacht weinen müsst darüber, dann macht euer Leiden nicht noch größer dadurch, dass ihr an Gottes Güte und Gerechtigkeit zweifelt, sondern seid gewiss, Gott hat sich nicht geändert. Gott hat nicht aufgehört, gerecht zu sein oder gut zu sein. Was immer Gott auch tut, wie immer Gott dich auch führt, es bleibt gut und richtig und gerecht. Und dafür sind gerade die Leiden und gerade dein Ausharren darin ein Zeichen dafür. Vielleicht kam an dieser Stelle den Thessalonichern und vielleicht kommt auch dir ein Einwand in den Sinn. Aber wenn das Unrecht von anderen Menschen ein Grund für mein Leiden ist, dann muss doch das Unrecht dennoch bestraft werden, auch wenn Gott es gebraucht zu meinem Wachstum. Das ist richtig, sagt Paulus. Unrecht wird bestraft werden. Sie werden mit ihren Taten nicht davonkommen. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Aber noch nicht jetzt, sondern erst in der Zukunft. Du musst aushalten, dass viel Ungerechtigkeit in deinem Leben ungelöst bleibt. Überlass dem Herrn die Vergeltung des Unrechts. Deine Aufgabe ist es, das Böse mit Gutem zu vergelten und so selbst deine Feinde zu lieben. Aber wir kommen damit zum zweiten Punkt und sehen da, was Gott tut und schauen mit Paulus und die Thessalonicher in die Zukunft. Der zweite Punkt ist, wenn Jesus kommt, wird er für ewige Gerechtigkeit sorgen. Wenn Jesus kommt, wird er für ewige Gerechtigkeit sorgen. Gottes gerechtes Gericht wird erst dann vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Paulus schreibt hier in den Versen 6 und 7, es ist bei Gott gerecht, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Wörtlich ist hier das Wort heimzuzahlen oder zurückzuzahlen. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe auch zu vergelten, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Es wird einmal der Tag der Vergeltung kommen, der Tag der Heimzahlung. Diejenigen, die andere bedrängt haben, werden Bedrängnis erfahren. Und diejenigen, die um Befreiung gefleht haben, werden Ruhe und Frieden bekommen. Und wenn das passieren wird, wird jeder zugeben müssen, dass Gottes Urteil vollkommen gerecht ist. Niemand wird auf den Gedanken kommen, die Gerechtigkeit Gottes in Frage zu stellen. Und so ermutigt Paulus die Gläubigen und gibt ihnen die Gewissheit, auch wenn es gerade jetzt schwer für sie ist, Gottes Gerechtigkeit wird einmal offenbart und von allen anerkannt werden. Wann wird das sein? In Vers 7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Es wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Er wird vom Himmel kommen. Hier erfahren wir, woher er kommt, aus dem Himmel, und auch mit welcher Autorität er kommt, mit himmlischer Autorität, mit göttlicher Autorität. Als Gott selbst wird er kommen. Und er wird in flammendem Feuer kommen. Das Bild des Feuers wird in der Bibel auch verwendet als besondere Gegenwart Gottes, wie zum Beispiel beim brennenden Dornbusch bei Mose. Aber hier haben wir es als Zeichen des Gerichtes Gottes, in dem Gott Gericht übt über jede Gottlosigkeit, wie zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 15 formuliert. Denn siehe, der Herr kommt im Feuer, um seinen Zorn auszulassen in Glut und sein Drohen in Feuerflammen, denn mit Feuer hält er Gericht. Und er wird, wenn er kommt, von den Engeln seiner Macht begleitet sein. Und dass Jesus, wenn er kommt, mit einem großen Aufgebot von Engeln nochmal begleitet sein wird, das betont und zeigt eindrücklich, mit welcher Macht und Autorität er kommen wird. Das wird beeindruckend sein, ganz im Gegensatz zu seinem ersten Kommen. Da kam er ganz verborgen und ganz unscheinbar als Baby in Bethlehem zur Welt. Denn damals ist er nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Aber wenn er wiederkommt, wird er nicht kommen, um zu retten, sondern um zu richten. Mit seiner ganzen Macht und seiner ganzen Autorität. Und dann in den nächsten Versen beschreibt Paulus genauer, wie Jesu Vergelten, wie Jesu gerechtes Gericht an dem Tag seiner Wiederkunft aussehen wird. Und da beschreibt er zunächst in den Versen 8 und 9, dass Gott diejenigen, die in diesem Leben nicht an Jesus glauben, mit dem ewigen Verderben bestraft werden. Und das ist schrecklich und das ist schwer zu beschreiben. Denn wenn Paulus in Vers 8 beschreibt, wen Gott mit dem ewigen Verderben bestrafen wird, dann geht es nicht nur um die Menschen damals in Thessalonich, die die Gemeinde in Thessalonich unterdrückt haben, sondern es geht auch um dich und um mich. Wir lesen Vers 8. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Es geht hier um diejenigen, die Gott nicht kennen, weil sie dem Evangelium von Jesus nicht gehorcht haben. Paulus will, dass die Gemeinde in Thessalonich weiß, Gott schaut nicht weg und Gott ist auch nicht gleichgültig. Gott sieht genau, was in Thessalonich abgeht. Er sieht seine Gemeinde in Bedrängnis und er sieht auch die Bedränger der Gemeinde. Aber wir haben hier nicht nur den Brief des Paulus an die Thessalonicher, der vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde und gelesen wurde, lange her und weit weg. Wir haben hier die Bibel, wir haben Gottes Wort, das du heute Morgen hörst. Und Gottes Wort nennt hier nicht nur die Bedränger der Gemeinde damals als diejenigen, die gerichtet werden, wenn Jesus wiederkommt, sondern wenn du heute Morgen hier sitzt und nicht an Jesus Christus glaubst, dann meint Gott heute Morgen auch dich. Und das ist das Ernsteste und das Wichtigste, was du heute Morgen zu hören bekommen kannst. Gott straft mit ewigem Verderben jeden, der dem Evangelium nicht gehorcht. Das Evangelium ist nicht nur eine schöne Geschichte, die man eben für wahr hält oder nicht, sondern ein Gebot Gottes, dem man gehorchen kann oder nicht. Und beides hat ewige Konsequenzen. Paulus predigte in Rom, und davon wird in Apostelgeschichte 17 berichtet, und er sagt in dieser Predigt an die Heiden in Rom ab Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus sagt hier, Gott gebietet den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, denn Jesus wird wiederkommen als Richter. alle, Juden wie Nichtjuden, Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder, überall, in Rom, in Jerusalem, in Wetzlar. Gott gebietet dir zu erkennen, dass du ein Sünder bist, der mit seinem ganzen Leben gegen Gott sündigt und von Gott getrennt ist. Sünde ist alles, was Gott nicht gefällt, alles, was gegen Gottes Wort ist. Beispielhaft beschreibt Paulus Sünde in Galater 5 so, ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist sehr ernst. Und Gott gebietet dir, umzukehren von deinen Sünden und auf Jesus Christus zu vertrauen. Denn die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch geworden ist, wie wir, aber ohne Sünde. Und dass er stellvertretend für jeden Sünder, der an ihn glaubt, die Strafe seiner Sünde auf sich genommen hat, sodass Gott ihn, seinen eigenen Sohn, bestrafen musste und am Kreuz sterben ließ. Diese vielen, vielen, vielen Sünden von vielen Menschen, von denen haben wir vorhin gesungen, waren in dem Kelch, den Jesus trinken musste. Gott hat ihn nach 3 Tagen wieder auferweckt und hat damit bestätigt, dass er das stellvertretende Opfer für Sünden angenommen hat. Und so rechnet Gott dir und mir die Gerechtigkeit zu, die allein der sündlose Mensch Jesus Christus hatte, wenn wir unsere Sünden auf Jesus werfen. Gott ist so voller Gnade und so voller Liebe zu Sündern, dass er seinen geliebten Sohn hingegeben hat, um zu retten. Und es ist Teil seines Rettungsplanes, dir zu sagen, du musst meinem Evangelium gehorchen, um gerettet zu werden, um zu mir kommen zu können. Was hast du jetzt aber zu befürchten, wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du nicht dem Evangelium gehorchst? Dazu schreibt Paulus weiter in Vers 9. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Dieser Satz beschreibt die schrecklichste Zukunft, die ein Mensch je haben kann. Ewiges Verderben, und in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Das bezieht sich auf dasselbe ewige Elend, bei vollem Bewusstsein in der Hölle zu sein, für alle die, die nicht an Jesus glauben. Getrennt zu sein von Gott allein ist schon die Hölle. Aber die Bibel verwendet eine anschaulichere Sprache, um das ewige Leiden in diesem ewigen Verderben zu beschreiben. Jesus spricht an verschiedenen Stellen von dem ewigen Feuer der Hölle. Er sagt in Matthäus 25, Vers 41 über diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben werden, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Diejenigen, die in diesem Leben nicht an Jesus glauben, werden von Gott mit derselben Hölle bestraft, mit der er auch den Teufel und seine Dämonen bestrafen wird. Und im selben Kapitel, in Vers 46, stellt Jesus gegenüber, diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechte aber in das ewige Leben. Genauso wie die, die durch Jesus gerecht sind, bei vollem Bewusstsein die Ewigkeit in der Herrlichkeit bei Jesus erleben werden. Genauso werden auch diejenigen, die verloren gehen, bei vollem Bewusstsein die Qualen des ewigen Feuers, der ewigen Strafe und der ewigen Hölle erleben. Denk nicht, dass mit dem Tod alles aus ist. Denk nicht, dass Gott dich einfach vernichten wird, wenn du an Jesus glaubst, wenn du nicht an Jesus glaubst und du schlimmstenfalls somit eine schöne Ewigkeit verpasst, aber bist halt weg. Schauen wir mal in die Offenbarung, in das letzte Buch der Bibel. In Offenbarung 20 verwendet die Bibel das Bild eines Feuersees für die ewige Strafe Gottes. Und wir lesen dort in Vers 10, Der Teufel wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. So erklärt er den Feuersee für den Teufel. Und dann lesen wir weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und haben in Vers 10 gesehen, dass man in diesem Feuersee nicht verbrennt oder ertrinkt, sondern dass man dort Tag und Nacht Qualen erleidet, für immer und ewig. Es ist für mich kaum auszuhalten, zu denken, dass heute Morgen jemand hier ist, zusammen mit uns als Gemeinde Lieder zur Ehre Gottes singt, Gottes Wort hört und dann in Ewigkeit in diesem Feuersee Tag und Nacht ewige Qualen erleiden muss. Wir kennen sprichwörtliche Bezeichnungen von der Hölle auf Erden, im Gefängnis von Alcatraz oder in den Gräben im Ersten Weltkrieg in Frankreich und so weiter und beschreiben damit Situationen, die völlig menschenunwürdig sind, völlig furchtbar, völlig grausam und völlig schlimm. Aber im Vergleich zu dem, was wir zu erwarten haben, wenn wir nicht an Jesus glauben und Jesus wiederkommt, ist das sehr gering. Aber wenn du nicht an Jesus glaubst, ist dieses Urteil gerecht. So schlimm sind deine und meine Sünden gegen den ewigen und heiligen Gott. Ich habe dieses Urteil verdient und jeder hier im Raum hat dieses Urteil verdient. Aber dort vor dem Thron, vor dem weißen Thron, ist die Rede von zwei Büchern. Das eine, in dem über jeden einzelnen unserer innersten sündigen Gedanken Buch geführt wird und keine Sünde wird vergessen werden, und das Buch des Lebens. In diesem Buch des Lebens steht jeder, der zur Vergebung seiner Sünden an Jesus glaubt. Diejenigen werden im Buch des Lebens mit Namen aufgeschrieben. Und wenn dein Name im Buch des Lebens steht, dann wirst du vor diesem großen weißen Thron nicht mehr verurteilt werden. Denn Jesus hat stellvertretend diese Strafe auf sich genommen. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann können wir ganz bewusst singen: Ich kann nicht verstehen die Qualen deiner Leiden, wie wir es für ihn gesungen haben. Was muss Jesus gelitten haben? Aber er hat die Strafe auf sich genommen. In diesem Leben hier kannst du noch Buße tun und umkehren und an Jesus glauben und dein Name wird in das Buch des Lebens geschrieben werden. Aber wenn Jesus wiederkommt oder wenn du ohne Jesus sterben wirst, dann gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr. Und deswegen gebietet dir Gott: Erkenne deine Sünden, bekenne deine Sünden, vertraue ganz auf Jesus zu deiner Rettung von deinen Sünden und du wirst gerettet werden. Wirst du Gott gehorchen? Als zweites schreibt Paulus, dass bei Jesu Wiederkunft denjenigen, die in diesem Leben an ihn glauben, ewigen Frieden, Freude, Herrlichkeit und Leben gegeben wird in Vers 10. Und das ist der herrliche Höhepunkt des gesamten gnädigen Rettungsplans Gottes in Jesus Christus. Wir lesen Vers 10. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Die Heiligen werden an dem Tag Jesus bewundern. Wenn wir bedenken, was wir verdient haben, dann lasst uns vor Augen haben, was für eine großartige Rettung wir in Jesus haben dürfen. Eine Rettung zur ewigen Herrlichkeit, zum ewigen Leben. Das ist unsere große zukünftige Hoffnung als Kinder Gottes. Unseren Herrn Jesus Christus in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit zu sehen, ihn zu bewundern und ihn zu bestaunen. Und unsere lebendige Hoffnung ist nicht in erster Linie ein Ort, der Himmel, sondern eine Person, Jesus Christus, und für immer seine Gegenwart zu genießen und ihn in Ewigkeit zu bewundern. Die Geschwister aus Thessalonich von damals werden dabei sein und jeder von uns, der an Jesus glaubt, wird dabei sein. Wir mögen in diesem Leben viel Leid erfahren, viel Verfolgung, viel Bedrängnis, weil wir an Jesus glauben. Aber lasst uns darin umso standhafter und voller Glauben sein, angesichts der herrlichen Zukunft, die uns erwartet. Denn wie unsere Zukunft aussehen wird, das wird nicht bestimmt und festgelegt von denen, die es uns schwer machen, sondern das wird bestimmt und festgelegt von unserem Herrn Jesus. Wir kommen zum letzten Punkt. Und auch wenn er wichtig ist, ist er doch sehr kurz. Verherrliche Jesus mit deinem Leben heute. Die zukünftigen Verheißungen, von denen wir eben gehört haben, bringen mit sich Verpflichtungen für heute. Und deswegen betet Paulus dafür in Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Paulus betet ja also zum einen darum, dass Gott sie ihrer Berufung würdig erachte. Das heißt, dass Gott in ihnen ein Leben bewirkt, das zu ihrer Berufung passt. Dass sie als Christen Jesus Christus widerspiegeln. Dass sie als Kinder Gottes ihren himmlischen Vater repräsentieren. Bete angesichts deiner zukünftigen, ewigen Hoffnung jeden Morgen darum, dass du in diesem Leben dieser Hoffnung würdig lebst. Und dann betet Paulus darum, dass Gott ihre Freude am Gutes tun und die guten Werke, die aus dem Glauben kommen, zur Vollendung bringt. Sie waren schon bekannt für ihre guten Werke, davon haben wir schon gelesen. Ihre guten Werke haben gezeigt, ihr Glaube ist echt. Sie hatten schon wachsenden Glauben, der gezeigt hat, er ist lebendig. Aber so wie der lebendige Glaube weiter wachsen sollte, wofür Paulus vorher gedankt hat, so sollen auch die guten Werke weiter wachsen, die daraus entspringen. Bete auch du angesichts deiner ewigen Hoffnung, die du hast, darum, an jedem Tag. Und das große, endgültige und herrliche Ziel von all dem lesen wir dann in Vers 12. Damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wird und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist das Ziel für jeden einzelnen Tag deines Lebens. Jesus Christus an diesem Tag zu verherrlichen. Dafür stehen wir morgens auf. Und so richtet Paulus den Blick der Thessalonicher und deinen und meinen Blick, wenn wir Leiden und Bedrängnisse und Nöte vor Augen haben, hoch auf zu dem herrlichen und großartigen Ziel Gottes, nämlich Jesus Christus, an jedem Tag unseres Lebens mit unserem ganzen Leben zu verherrlichen. David blieb in Psalm 13 nicht bei seinen Fragen stehen. Durch Gottes Wirken in seinem Herzen kam er mitten im Leiden unter dem Unrecht seiner Mitmenschen zu der Erkenntnis, in Vers 6, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Die Söhne Korachs kommen im Psalm 42 trotz der Unterdrückung durch ihre Feinde zu dem festen Entschluss in Vers 12. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Als Asaf im Psalm 73 über das elende Ende der Gottlosen, denen es jetzt noch so gut ging, nachdachte, wurde ihm klar, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Und Jesu Tod am Kreuz war kein Sieg der Ungerechtigkeit. Es war nicht das Ende. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus den Sieg über Sünde, Tod, Teufel und jede Ungerechtigkeit vollbracht. sodass der Psalm 22 mit den Worten endet: Es werden zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Nachkommen werden ihm dienen, man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Und wenn er wiederkommt, dann wird sein Triumph vollkommen sein. Wenn du in deinem Leben in der Nachfolge Jesu besonders unter dem Unrecht anderer Menschen leidest, dann sei dennoch getrost und denke daran, was Gott tut, ist weiterhin gut und richtig, auch wenn es anders scheint. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er für ewige Gerechtigkeit sorgen. Und erhebe deinen Blick auf von dem, was du gerade erdulden musst, und verherrliche Jesus Christus heute mit deinem Leben. Lass uns beten. Unser treuer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du diejenigen unter uns damit tröstest, die den Trost brauchen, dass du diejenigen unter uns rettest, die gerettet werden müssen und noch verloren sind. Und wir sind dir dankbar für die ewige Verheißung, die du in Jesus, deinem Sohn, gegeben hast. Hilf uns, zu seiner Ehre zu leben, an jedem Tag. Amen.